Ja, wir haben in diesem Jahr keine spezielle Predigtreihe zugeschnitten rein auf die Adventszeit, sondern wir fahren fort mit der Predigtreihe durch das Markus-Evangelium. Und ich war jetzt ganz überrascht, dass heute die Tageslosung ist. Stimmt es tatsächlich? Ah ja, ist das die Speisung der 5000? Weil wir sind heute im Markus-Evangelium angekommen bei der Speisung der 4000. Es gibt zwei Berichte im Markus-Evangelium, wo es wo eine größere Menschenmenge von Jesus auf wundersame Weise genährt wird. Die Speisung der 4000 wird aber noch berichtet mit einem kleinen Disput mit Pharisäern und dann im Gespräch mit den Jüngern. Und ich möchte gern Markus 8, Vers 1 bis 21 zusammenfassen. Und deswegen werde ich die Geschichte jetzt nicht ganz vorlesen, sondern sie euch erzählen. Jesus befindet sich zur damaligen Zeit nicht auf dem Boden Israels, nicht in Israel, sondern außerhalb von Israel. Er war, vielleicht erinnern sich noch manche, im heutigen Libanon unterwegs, im Bereich von Tyrus und Sidon. Ist er dann in das Zehn-Städte-Gebiet von dort aus gereist. Das ist alles nördlich, Libanon, Syrien, an den See Genezareth. Der See Genezareth war auf der einen Seite, war ja Galiläa, also jüdisches Gebiet, Israel. Und auf der anderen Seite war ein Gebiet, wo nicht Juden leben und im biblischen Sprachgebrauch sind es sogenannte Heiden, oder? Also alle, die keine Juden sind, alle, die nicht jüdischem Volk angehören, die nicht beschnitten sind, sind nach dem Verständnis Heiden. Und das war ja einer der interessanten Details, dass Jesus im Verlaufe seines Lebens schon eine erste Grenzüberschreitung macht, dass er zu Menschen geht, die eigentlich nicht zu Gottes erwähltem Volk gehören und dass er ihnen genauso dient. Dass er Gefangene freimacht, gesunde Kranke heilt und ihnen auch das Evangelium predigt, ihnen seine Nachricht weitergibt. Und wir befinden uns jetzt eben auf der Ostseite des See Genezareth. Wir befinden uns in einem Gebiet, wo mehrheitlich Heiden gelebt haben. Dort, wo die 2000 Schweine gestorben sind. In diesem Gebiet wahrscheinlich befindet sich Jesus und predigt vor 4000 Menschen und er stellt fest, die Leute haben schon lange nichts mehr gegessen. Die Leute sind 3 Tage lang bei ihm gewesen und es ist eine einsame Gegend, keine Gegend, wo Mikro und Coop gerade um die Ecke sind, wo man gerade noch auf der Post Geld holen kann und dann sich versorgen kann. Und er sagt zu seinen Jüngern, wir müssen ihnen was zu essen geben. Und sie sagen, sind ganz verblüfft. Und überlegen sich, wo sollen wir jetzt Essen herbekommen? Und dann sagt Jesus, ja, wie viel Brot habt ihr denn? Und dann erklären sie, ja, wir haben 7 Laib Brot und ein paar Fische. Und dann setzen sich die Menschen hin und die Jünger verteilen das Brot. Jesus dankt dafür und verteilen das Brot. Und am Ende werden 4000 Menschen satt von diesem Brot und den Fischen. Dann macht sich Jesus relativ schnell auf und reist über den See Genezareth nach Dalmanuta. Das ist ein Begriff, der kommt außerhalb der Bibel gar nicht vor. Man weiß nicht hundertprozentig, wo dieses Dalmanuta ist. Es gibt also gewisse Vermutungen, dass es dann eben auf jüdischem Gebiet war. In anderen Evangelien wird es Magdala genannt. Warum das wahrscheinlich jüdisches Gebiet war, ist, weil dann gleich die Pharisäer zu ihm kommen und ihn auf die Probe stellen. Da heißt es, sie wollen ihn in ein Streitgespräch verwickeln. Sie wollten ihn auf die Probe stellen und fordern ein Zeichen vom Himmel. Sie sagen zu Jesus, Jesus, schenk uns ein Zeichen, dass du Gottes Gesandter bist. Beglaubigt es. Und was macht Jesus? Er seufzt und sagt, nie und nimmer wird dieser Generation ein Zeichen gegeben werden. Und dann macht er was ich so cool finde, er lässt sie einfach stehen und geht weg, steigt wieder ins Boot und fährt wieder auf eine andere Seite. Wahrscheinlich in die Gegend von Bethsaida, das ist am Nordufer vom See Genezareth. Und dann heißt es aber, als sie im Boot waren, dass die Jünger vergessen hatten, Brot mitzunehmen. Und dann sagt Jesus zu ihnen einen wichtigen Satz. Er sagt zu ihnen, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und dann fängt's an, in den Köpfen der Jünger zu drehen. Sie denken, Jesus macht sich auch Sorgen. Wir haben nur ein Laib Brot dabei, 12 Jünger, ein Laib Brot. Wie kann das aufgehen? Wo können wir noch Brot herkriegen? Und als Jesus merkt, was er sie beschäftigt, sage ich mal, reißt ihm nicht den Geduldsfaden, aber er konfrontiert sie eigentlich mit ihrem Gedankengebäude. Und er sagt, und das lese ich jetzt mal vor, warum macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr immer noch nichts? Begreift ihr denn gar nichts? Sind eure Herzen so verschlossen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert ihr euch nicht daran, wie ich die 5 Brote für die 5000 in Stücke brach? Wie viel Körbe voller Reste habt ihr damals aufgesammelt? Die Antwort ist 12. Und als ich die 7 Brote für die 4000 in Stücke brach, wie viel Körbe voller Reste habt ihr da aufgesammelt? 7, antworteten sie. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr immer noch nichts. Ihr merkt, es geht ums Essen und ich finde Essen, das ist Advent, oder? In der Adventszeit macht man sich immer Gedanken, wann mache ich Plätzchen, wann backe ich Lebkuchen, was wird's am Weihnachtsfest geben, bei wem essen wir? Essen ist eigentlich ein Adventsthema. Natürlich spricht Jesus hier nicht vom Advent, aber er spricht über die Notwendigkeit, dass wir uns ernähren. Und es kommt auf verschiedenen Ebenen vor. Und meine Frau hat zu Hause ein Buch, das heißt Food Rules. Das finde ich eigentlich ein cooles Buch. Ich gebe zu, ich habe es nicht gelesen, aber das ist auch, es hat sehr, pass auf, ich habe Teile davon gelesen. Man muss nicht alle guten Bücher selber lesen. Das Spannende an diesem Buch ist eigentlich, dass es Essensregeln aufstellt, Ernährungsregeln, und zwar relativ simple Ernährungsregeln. Zum Beispiel sagen die, dass man eben, also die erste Regel heißt, iss Nahrungsmittel. Also iss nichts, was nicht wie ein Nahrungsmittel aussieht, wie ein Lebensmittel aussieht. Das wird dann noch genauer definiert. Die zweite Regel heißt, iss nichts, was deine Urgroßmutter nicht als Nahrungsmittel identifizieren würde. Oder? Also könnt ihr mal eurer Urgroßmutter einen Big Mac hinstellen. Es sind sehr praktische Regeln. Zum Beispiel die 5. Regel lautet, iss oder vermeide Produkte, wo unter den ersten 3 in der Zutatenliste Zucker vorkommt. Das ist eine coole Regel, weil wir essen viel zu viel Zucker, viel zu viel süß. Ich finde, das ist eine sehr hilfreiche Regel. Eine Regel möchte ich noch mit euch teilen, die fand ich auch super. Vermeide Produkte, ihr könnt mal prüfen, ob das überhaupt möglich ist, gell? Vermeide Produkte, die Zutaten beinhalten, die ein Drittklässler nicht aussprechen kann. Ich finde, das hat was. Und er greift damit ja einen Trend auf. Ein Trend, dass wir uns Gedanken darüber machen, wovon ernähren wir uns, wie ernähren wir uns gesund. Wir bewegen uns ja meistens zu wenig und wir ernähren uns viel zu oft ungesund, Fertigprodukte und so weiter. Und es ist ein relativ erfolgreiches Buch, 64 Regeln, ich habe sie da auf Englisch, wenn ihr sie haben möchtet. Ich finde es eigentlich mal eine interessante Idee, so kurz und knapp darüber nachzudenken. Und im Grunde genommen merke ich, macht Jesus das auch mit seinen Jüngern. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, nehmt euch in Acht, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Sauerteig braucht man zur Brotherstellung, oder? Ja, heute nicht mehr. Ja gut, es kommt drauf an, gell? In Deutschland, gut, ich weiß nicht, ob das deutsche Roggenbrot, ob das ohne Sauerteig gemacht wird. Meine Frau sagt immer, das deutsche Brot, das schmeckt so sauer. Ich habe mal nachgelesen, zumindest wenn man Roggenbrot machen will, bräuchte man Sauerteig. Heute nimmt man Hefe, wahrscheinlich nehmen Bäcker noch ganz andere Sachen. Wir nehmen Hefe und das ist ja dazu da, dass der Teig aufgeht, dass er, eine schöne Porung bekommt. Da ist jetzt kein Sauerteig drin, da ist Hefe drin. Aber das ist ein ganz spannendes Brot. Meine Frau hat gesagt, ich darf das Brot nicht zu sehr loben, aber meine Frau kann ich ja loben. Nein. Das Spannende an dem Brot, finde ich, deswegen habe ich sie gebeten, das zu machen, ist, dass ganz wenig Hefe drin ist. Und wir lassen das über Nacht aufgehen, den Teig. Und am Morgen wird es in heißer Form, also die Form wird im Backofen heiß gemacht, wird es dann reingeschüttet und dann wird es 40 Minuten gebacken. Und das ist fantastisch, wenn du das am Morgen machst und dann kannst du es noch heiß anschneiden und so, dass das Brot geht weg wie warme Semmel. Aber Sauerteig ist dazu da, um einen Teig zu durchdringen, oder? Hefe ist dazu da, um einen Teig zu durchdringen. Und Jesus unterhält sich eigentlich mit den Jüngern über ihre geistliche Ernährung. Und die Jünger sind ständig besorgt um ihre natürliche Ernährung. Das ist für Jesus kein Problem grundsätzlich. Wir haben ja gemerkt, diese 4000 Menschen, die hatten Hunger und Jesus stellt fest, wir müssen denen was zu essen geben. Die kippen sonst um, wenn sie nach Hause laufen. Die sind von weit her angereist, heißt es in dem Text. Und deswegen sagt Jesus, gib ihnen was zu essen. Aber als die Jünger ständig darüber nachdenken, woher sie Brot bekommen, obwohl er 4000 Menschen satt gemacht hat mit 7 Laib Brot, dann wäre es ja wohl nicht so kompliziert von Jesus zu erwarten, dass er 12, 13 Menschen mit einem Laib Brot, sondern sagt er, ihr denkt immer über die falschen Fragen nach. Und das ist der erste Punkt, wo ich denke, den müssen wir uns in der Adventszeit so dick hinter die Ohren schreiben. Denk mindestens genauso viel über deine geistliche Nahrung nach, wie über deine körperliche Nahrung. Denk mindestens genauso viel über deine geistliche Nahrung nach, wie über deine körperliche Nahrung. Ich glaube, im übertragenen Sinn verstehen wir das, wenn jemand von Lebenshunger spricht. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Brot, was den Lebenshunger stillt, dann, wir verstehen doch, oder, dass wir Menschen sind, die eine Sehnsucht haben in uns. Wir sind Menschen, wir sehnen uns nach einer Bedeutung im Leben, nach einem Sinn. Wir sehnen uns nach Erfüllung und Frieden. Wir sehnen uns danach, geborgen und sicher zu leben. Kennt ihr diese Sehnsüchte? Kennt ihr diesen geistlichen Hunger? Es geht ja nicht nur darum, ein tolles Haus zu haben und ein Auto und sicheres Einkommen, materielle Dinge, sondern es geht doch darum, dass wir Erfüllung haben in uns, dass wir Bedeutung und Sinn haben. Und da sagt Jesus, es ist doch nicht egal, wovon ihr euch ernährt. Es ist doch nicht egal, womit du diesen Hunger stillst. Sondern du brauchst auch da gute Nahrung. Und wir merken in diesem Text, in diesen Ereignissen sind eigentlich drei Gruppen von Menschen. Es sind auf der einen Seite die Jünger, die sich viel zu wenig Gedanken machen über die geistliche Nahrung, die sich zu sich nehmen sollen. Und wir haben eine Gruppe von 4000 Menschen aus einem nicht-jüdischen Gebiet. Die sitzen drei Tage lang bei Jesus und hören ihm zu, wie er predigt. Drei Tage, müsst ihr euch das mal vorstellen, was bedeutet das denn eigentlich? Wie ist denn das da zu und her gegangen? Ich weiß nicht, wie lange Woodstock gegangen ist, da ging es ganz anders zu und her, oder? Aber einfach, oder Zeltlager von Donnerstag bis Samstag. Überlegen wir uns doch mal, wie das zu und her gegangen ist. Drei Tage lang war eine Menschenmenge von 4000 da und haben Jesus zugehört. Warum haben die denn Jesus zugehört? Ja, weil er ihnen was zu sagen hatte, was ihnen Nahrung gegeben hat, was ihren Hunger nach Leben gestillt hat. Und wir haben das vorhin gehört in der Tageslosung, Markus 6, Vers 34. Als Jesus dieser Menschenmenge der 5000 begegnet und sie auch speist und so, Markus 6, Vers 34, ich lese den Vers nochmal vor, den der Michael am Anfang gelesen hat. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er nahm sich darum viel Zeit, sie zu lehren. Da ist es nur ein Tag. Am Abend geht es dann ums Essen. Und aber wir merken, wie es Jesus am Herzen lag, den Menschen zu zeigen, wer Gott ist, was Gott für sie bereithält. Dass Gott nicht teilnahmslos, lustlos, uninteressiert ist, sondern dass er liebevoll ist, dass er in diese Welt kommt, dass er mit seiner Kraft und mit seiner Macht Gutes bewirken möchte, dass er uns Freude geben möchte. Und wisst ihr, ich glaube, dieser Text, der passt wunderbar in den Advent, denn der Advent ist ja eine Zeit, wo dieser Hunger nach Frieden, Freude, Bedeutung und Gemeinschaft so klar zum Ausdruck kommt. Wer von uns wünscht sich nicht ein fröhliches Weihnachtsfest im Kreise der Familie oder im Kreise von Freunden? Wer wünscht sich nicht, dass seine Liebsten um ihn sind? Und dann ist das klassische Klischee, oder Knallbumpeng, gibt's den Zoff an Weihnachten, dann, wenn doch alles so fröhlich sein sollte. Aber eigentlich, diese ganzen Kerzen, die der wunderschöne Schmuck, zeigt doch, wir haben diese Sehnsucht danach, nach einer Geborgenheit, nach einer guten Welt. Und ich glaube, gleichzeitig zeigt uns Weihnachten, dass wir da mit unseren eigenen Mitteln an die Grenzen stoßen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber jemanden, der schon alles hat, was zu schenken, macht da Schenken Spaß? Ich habe die Woche ein paar Mal so eine Werbung gesehen, wo einer bekommt immer Krawatten geschenkt. Sie fragt, was hat ihr Onkel Hartmut geschenkt? Eine Krawatte. Was hat ihr Tante Gerda geschenkt? Eine Krawatte. Und was legt sie dann auf den Tisch? Eine Krawatte. Und die Freude ist natürlich riesig. Wir machen Geschenke, weil wir gerne jemand etwas geben möchte, was er noch nicht hat, weil wir gerne möchten, dass er sich freut. Das zeigt doch, dass wir eigentlich, sonst sind ja Geschenke sinnlos, oder wir gehen ins Extrem, oder? Weil wir alles haben, gibt's dann irgendwie Bungee Jumping oder Paragliding extrem teuer, extrem wertvoll, extrem lang und so weiter. Damit wir überhaupt noch was spüren von der Freude. Denn Geschenke sind Ausdruck davon, dass wir eine Bedeutung haben möchten. Niemand möchte sinnlose Geschenke machen. Niemand möchte ein Geschenk geben, was niemand hat. Wir haben doch Hunger danach, dass unser Leben Bedeutung und Sinn hat. Dass wir eine Berufung haben. Dass unsere Worte, die wir sagen, jemandem was bedeuten. Dass das, was wir jemand geben, für ihn wichtig ist. Und gleichzeitig merken wir immer wieder, es gibt ja auch Menschen, die sind vielleicht das erste Mal an Weihnachten allein. Da ist vielleicht was zerbrochen, jemand gestorben, oder es ist ein Konflikt da. Und dann merkt man was von der Leere, die in unserem Leben sein kann. Dass wir händeringend nach Geschenken suchen, nichts finden und denken, haha, ich kann doch nicht. Und wisst ihr, diese Sehnsucht nach Leben, diesen Hunger nach Sinn, dieser Wunsch, ein Werkzeug der Freude und des Friedens zu sein, den kann Jesus stillen. Jesus kann unsere tiefsten Sehnsüchte stillen. Jesus kann uns mit der Gegenwart Gottes beschenken. Mit was beschenken, was niemand von uns sich einfach nehmen kann. Jesus kann uns die Augen öffnen für unsere Berufung, für den Sinn unserer Existenz. Jesus kann dann zur Seite stehen, wenn alles Materielle zerbricht und wenn die Zukunft unsicher ist. Jesus kann dann zur Seite stehen, wenn wir alt werden. Und alt werden ist nicht nur schön. Alt werden ist auch schwer. Alt werden heißt, körperliche Grenzen erfahren, die man im Kopf noch lange nicht akzeptieren will. Oder? Dann kann Jesus uns helfen. Und die Frage, die wir uns stellen müssen an Weihnachten, ist: Wonach strecken wir uns aus? Welchen Raum geben wir Jesus und dem, was er uns schenken möchte? Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir an Weihnachten mehr lesen als die Weihnachtsgeschichte. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir im Advent Jesus mehr Aufmerksamkeit schenken. Die Menschen haben Jesus 3 Tage lang zugehört. Ich will dich fragen, wann hast du das letzte Mal 15 Minuten in der Gegenwart Gottes verbracht? 15 Minuten ungeteilte Aufmerksamkeit Jesus geschenkt. Alle Ablenkungen abgestellt. Nicht nebenbei Radio laufen lassen und zu Jesus gesagt, Jesus, still du meinen Lebenshunger. Gib du mir das, was du nur du mir geben kannst. Wann hast du das letzte Mal die Bruchstücke deines Lebens, deine Zukunftspläne, Jesus hingelegt und ihm 15 Minuten deiner Zeit ungeteilt überlassen? Ich sage extra 15 Minuten, weil ich glaube schon, das ist eine Herausforderung für uns. Ihr könnt gerne 3 Tage in der Adventszeit mit Jesus verbringen. 3 Tage mit Bibel lesen, 3 Tage mit Singen, 3 Tage vom Fasten, was auch immer. Aber wie suchen wir Jesus? Wann haben wir das letzte Mal Jesus ungeteilt gesagt, Jesus, schenk du mir das, was du mir schenken kannst und möchtest. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Liebe, ich brauche deine Kraft. Wann haben wir das letzte Mal aufgehört, uns nur Sorgen um unsere materiellen Dinge zu machen und uns Zeit genommen, das Geschenk anzunehmen von der Gegenwart Gottes in dieser Welt, uns daran zu freuen, dass er uns liebt, auch wenn alle anderen sich von uns abkehren, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben dürfen, auch dann, wenn wir am 24. alleine sind. Am 23. muss niemand alleine sein, da ist Celebrate Christmas. Seid alle eingeladen, auch andere sind eingeladen. Aber versteht ihr, was ich meine? Food Rules. Schenk doch der geistlichen Nahrung, die du aufnimmst, mindestens genauso viel Aufmerksamkeit wie deiner körperlichen Nahrung. Schenk dein Ohr, achte auch auf deine geistlichen Bedürfnisse, auf deinen Lebenshunger. Und geh zu Jesus und bitte ihm, dir sein Brot zu geben. Eine zweite Food Rule, die Jesus uns gibt, ist, ich will das noch ein bisschen ausdeuten, eben achte genauso auf deine geistliche Ernährung, auf deine körperliche Nahrung. Erwarte von Jesus, dass er deinen Hunger nach Leben stillt und ernähre dich von Dingen, die dich zu Jesus führen. Ich weiß, dass wir so viele Dinge in unserem Leben haben, die uns immer und immer wieder ablenken. Ich sage euch, eines der coolsten Dinge, die ich in letzter Zeit gemacht habe, ist auf meinem Smartphone die Benachrichtigung abgestellt, dass eine WhatsApp-Nachricht reingekommen ist. Oder? Jedes Mal dieses dumme Gebimmel, was einen ablenkt. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ich habe auch angefangen, mein WLAN abzustellen. Und mein Internet abzustellen am Computer, weil es lenkt so viel ab. Und ich glaube, wir können, also ich habe gar nichts gegen Smartphones, nichts gegen WhatsApp, nichts gegen Computer, ihr wisst es. Ich bin auf Facebook unterwegs und so weiter. Aber beschäftigen wir uns mehr mit Dingen, die uns von Jesus wegführen, oder mehr mit Dingen, die uns zu Jesus hinführen? Beschäftigen wir uns mit Material, mit Gottes Wort, mit Predigten, mit Liedern, die uns auf Jesus und seine Größe hinweisen im Advent? Oder beschäftigen wir uns mit anderen Fragen? Ich möchte euch ermutigen, ernähre dich von Dingen, die dich zu Jesus führen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Warnung, die Jesus ausspricht. Es gibt Nahrungsmittel, die sind schlecht für unsere geistliche Entwicklung. Es gibt Nahrungsmittel, die machen das ganze Brot schlecht. Also ich steige da nicht durch, aber auf Wikipedia kann man das nachlesen, was alles schief gehen kann beim Sauerteig und wie dann das Brot falsch aussieht. Ihr könnt mal auf Wikipedia googeln. Vielleicht kann auch der Vater von Michael das dann später erklären. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, aber zum Beispiel stand dabei, dass man, wenn man den Sauerteig ansetzt, dass man dann, glaube ich, Mehl und Wasser mischt und dann wartet man eine Weile. 2 Tage. Wenn er dann säuerlich riecht, haben sich die Milchsäurebakterien vermehrt. Wenn er faulig riecht, haben sich die Fäulnisbakterien vermehrt. Dann sollte man ihn nicht zum Brotbacken verwenden. Es gibt Dinge, die fangen an, in unserem Leben zu stinken, wenn wir uns damit befassen. Oder sie führen uns in eine Richtung, die nicht gut für uns ist. Und Jesus warnt ganz explizit vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Was ist denn der Sauerteig der Pharisäer, habe ich mir überlegt. Ich denke, das sind Dinge, die uns vom Eigentlichen ablenken. Jesus hat ja nur wenige Verse vorher, aber zumindest im Markus-Evangelium, ich weiß nicht, ob das einige Tage vorher waren oder wann das zeitlich genau war, hat er ja mit den Pharisäern eine Diskussion gehabt, wo er gesagt hat, ihr pflegt die Traditionen eurer Väter und seid sogar bereit dafür, Gottes Willen außer Kraft zu setzen. Ihr habt eine Regelung gefunden, wie ihr nicht mehr eure Eltern ehren müsst, sondern euch drum rummogeln könnt, wenn ihr irgendwelche Traditionen befolgt. Ihr versteht nicht, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, sondern dass es um euer Herz geht. Und ich möchte uns ermutigen, keine Nahrungsmittel zu uns nehmen, die sich nur auf die Äußerlichkeiten beziehen. Keine Nahrungsmittel, die nur Appelle an die Moral sind. Keine Nahrungsmittel, die unser Herz nicht verändern können. Jesus sagt in Markus 6, in dieser Diskussion, Markus 7 ist es, die Speisegebote aus dem Alten Testament sind mit meiner Ankunft nicht mehr gültig. Also es geht nicht ums Äußerliche. Er sagt, es sind nicht die Speisegebote, die euch unrein machen, die euch daran hindern, in die Gegenwart Gottes zu kommen, sondern es ist euer menschliches Herz. Aus dem menschlichen Herz kommen Gedanken, die böse sind. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Zügellosigkeit, Missgunst, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. Das ist eine ellenlange Liste von Dingen, wo wir denken, das ist doch äußerlich. Mord? Diebstahl? Was sagt Jesus? Weißt du, das fängt nicht an mit der Tat, sondern es fängt mit deinem Herzen an. Dass du neidisch bist, dass du böse bist, dass du zornig bist, dass du jemand anderen was nicht gönnst, dass du mehr um dich besorgt bist und deswegen über andere schlecht redest. Das hat was mit deiner Herzenshaltung zu tun. Und die Lehre der Pharisäer, die hat davon abgelenkt. Da ging es nur um die Fassade. Jesus sagt zu ihnen, ihr seid pure Heuchler. Ich will dir sagen, meid Nahrungsmittel, die fromm klingen, aber nicht das Herz verändern. Meid Nahrungsmittel, die nur so tun, als seien sie schön und christlich und wundervoll und so, aber nicht ans Eingemachte gehen. Meid Nahrungsmittel, die dir nur schöne Sachen sagen und nicht die Frage stellen, was ist eigentlich jetzt gerade in deinem Herz los? Warum kaufst du jetzt das Geschenk? Warum gibst du jetzt die Spende? Warum sagst du jetzt das in dem Moment über den anderen Menschen? Meid Nahrungsmittel, die dir sagen, es ist alles gut mit dir und dich davon abhalten, mit deinem kaputten Herz zu Jesus zu kommen und zu sagen, weißt du, Jesus, eigentlich bin ich brutal selbstgerecht. Eigentlich bin ich brutal arrogant. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Predigt, die ich damals gehalten habe, oder? Wo ich erzählt habe, dass ich in die Schule gegangen bin als Schüler und immer gedacht habe, ich bin der bessere Mensch und herabgeschaut habe auf die anderen und dass ich denke, das ist eines unserer Grundprobleme. Und wisst ihr, diese Arroganz, die könnte ich heute noch an den Tag legen. Wenn ich nicht wüsste, dass meine Qualität, ich bin ja kein besserer Mensch von Haus aus. Ich glaube schon, dass Jesus mir geholfen hat, ein anderer Mensch zu werden. Aber wenn Jesus nicht in meinem Leben wäre, dann wäre ich ganz schnell wieder der alte Mensch. Und es ist nicht meine Erziehung, es ist nicht meine Disziplin, die mich zu einem guten Menschen macht, sondern es ist die Vergebung Jesu und die Kraft seines Heiligen Geistes in meinem Leben, die mich erkennen lässt, wenn ich voller Arroganz bin. Und dann den Mund zu halten, nicht zu sagen, was ich denke, sondern Buße darüber zu tun und sagen, Jesus, tut mir leid, dass ich gedacht habe, ich weiß alles besser. Und dann zu sagen, wie kann ich dem anderen Menschen helfen? Wie kann ich ihm dienen? Und es beginnt ganz oft damit, dass ich leise für ihn bete und nicht ihm sage, was für ihn richtig ist. Jesus lädt uns ein, im Advent opulent zu essen. Viele machen sich nach der Weihnachtszeit Gedanken über ihr Hüftgold. Kennt ihr den Ausdruck? Die Ringe, die sich bilden. Ich finde, wir sollten uns Gedanken machen, wie wir geistliches Hüftgold ansetzen. Wie wir uns geistlich ernähren können in der Adventszeit. Wie wir Jesus suchen können. Vielleicht kannst du es tun, indem du ein Gesangbuch nimmst. Da liegen welche, darfst ausleihen für eine Woche. Und ein Weihnachtslied durchliest und dir überlegt, was ist da über Jesus gesagt und was bedeutet das für dein Leben. Vielleicht beginnst du heute im Lukas-Evangelium die Geschichte von Jesu Geburt zu lesen und überlegst dir, was hat Gott dir alles geschenkt mit Jesus? Vielleicht machst du eine Liste von Sehnsüchten oder von Ängsten, die du hast mit Blick auf Weihnachten und nimmst dir 15 Minuten Zeit, Jesus deine Ängste zu sagen und zu sagen, Jesus, hilf mir doch, mich darauf vorzubereiten. Vielleicht weißt du, sind unterschiedliche Ideen einfach. Vielleicht findest du nicht heute Zeit, vielleicht ist es nächste Woche, vielleicht ist es erst am Heiligabend. Aber ich möchte euch einladen, achte auf deine geistliche Ernährung wie auf deine körperliche Nahrung. Erwarte von Jesus, dass er deinen Hunger nach Leben stillt. Ernähre dich von Dingen, die dich zu Jesus führen. Nimm keine Nahrungsmittel zu dir oder vermeide Nahrungsmittel, die dich ablenken. Nimm keine Nahrungsmittel zu dir, die falsche Informationen beinhalten. Wahrscheinlich hat jeder von euch entweder heute Morgen Zopf oder Brot gegessen. Ich weiß nicht, warum Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und nicht der Fisch des Lebens oder so. Aber ich finde, Brot hat ja einen Vorteil. Jeden Tag, wenn Brot auf den Tisch kommt, falls Brot auf den Tisch kommt, jeden Tag, wenn Brot oder Brotersatz auf den Tisch kommt, können wir uns daran erinnern, dass Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich will deinen Lebenshunger stillen. Und wir könnten eigentlich jede Mahlzeit mit einem Gebet verbinden. Nämlich mit dem Dank dafür, dass Gott uns versorgt. Und mit dem Gebet, dass er unseren Lebenshunger stillt. Und ich lade uns ein, jetzt einfach noch zu Jesus zu kommen und in der Form für diese Adventszeit zu beten. Food Rules, geistliche Ernährungsregeln. Ernähr dich vom Richtigen. Achte auf deine geistliche Ernährung. Vermeide schlechte Nahrung. Such die Fokussierung auf Jesus. Und dazu gehört auch, erwarte, dass Jesus deine materiellen Sorgen oder deine persönlichen Sorgen kennt und sieht. Wenn Jesus es geschafft hat, mit 7 Broten 4000 Menschen satt zu machen, dann kann er dir auch in deiner Not helfen und dich trösten und dir weiterhelfen. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, du machst es ganz anschaulich. Du hältst uns ein Brot vor Augen und sagst, ich bin das Brot des Lebens. Du ermutigst uns in dieser Adventszeit, nicht einfach nur zu planen und zu feiern, sondern auch uns Gedanken darüber zu machen, wovon wir uns ernähren. Herr, wir wollen gute Nahrung zu uns nehmen. Wir wollen dir das sagen, dass wir von Haus aus nicht besser sind, sondern dass wir so die Tendenz haben, uns immer um uns selbst zu drehen, uns nur um unsere Sorgen zu drehen und uns gar keine Sorgen zu machen über dich und deine Sache. Dass wir uns Sorgen darüber machen, dass unser Leben gelingt, dass es Bedeutung hat, dass wir ein sinnvolles Leben haben. Du kennst unsere Sehnsucht nach Erfüllung. Herr, und danke, dass du uns Dinge zu bieten hast, die wir nicht kaufen können. Herr, und wir bitten dich darum, dass du unseren Lebenshunger stillst. Dass du zu uns kommst und uns deutlich zeigst, wer du bist und was du alles für uns bereithältst. Danke, dass du in materiellen Fragen für uns sorgst. Danke, dass du in geistlichen Fragen für uns sorgst. Danke, dass du in körperlichen Hinsicht auch für uns sorgst. Danke, Herr Jesus, dürfen wir uns in der Adventszeit neu darüber freuen, dass du dieser Welt dein Angesicht zuwendest und uns Brot zum Leben schenkst. Amen.